Heute zu Gast Julian Säume und Mathieu Ebert von der Puls GmbH. Mit ihnen beleuchte ich spannende Entwicklungen in der Welt des drahtlosen Ladens für die Energieversorgung von mobilen Robotern. Wir diskutieren, wieso Endanwender und Hersteller gleichermaßen zunehmend auf drahtloses Laden setzen. Außerdem sprechen wir darüber, in welchen überraschenden Anwendungen Wireless Charging eingesetzt wird. Let's go!
Also Laden wird einfach robust und man kann es vergessen, man muss sich nicht mehr damit beschäftigen. Und das ist das, was eigentlich ein Enduser erwartet. Ein Enduser will sich nicht damit beschäftigen, warum einzelne Subgruppen von einem AMA funktionieren oder nicht funktionieren.
Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vaku Update. In diesem Podcast erwartet euch faszinierendes Insiderwissen über die mobile Robotik und deren Anwendung zur Optimierung eurer Logistik und Produktion. Mein Name ist Viktor Spittgerber, ich bin CEO von Vaku Robotics und Host dieses Podcasts. Dem Kerngeschäft des induktiven Ladens für die Energieversorgung von mobilen Robotern widmen sich unsere heutigen Gäste. Bei mir ist Julian Säume und Mathieu Ebert, beide Director bei der Puls Wireless GmbH. Hi Julian, hi Mathieu, ich freue mich, dass ihr da seid.
Moin Viktor.
Hi Viktor, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, mich freut es auch insbesondere, dass wir jetzt im Podcast zusammenkommen. Julian, wir kennen uns gefühlt schon eine Ewigkeit. Wir sind beide Wegbegleiter im Markt Mobilroboter. Wann sind wir uns eigentlich das erste Mal begegnet?
Ich glaube, das war so 2019, als damals noch die Firma Wiferian seine ersten Schritte in den Markt getätigt hat. Und ihr wart gerade dabei, Vaku zu gründen, beziehungsweise seid auf der Bildfläche erschienen. Und da war sicherlich die Logimat beziehungsweise das BVLL-Kongress der erste Treffpunkt, den wir so hatten.
Ja, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass das damals noch total exotisch war mit dem Wireless Charging. Aber inzwischen hat sich das eigentlich schon zu einem Thema gemausert, weswegen ich mich freue, dass ich euch hier habe und ihr uns dazu aufschlauen könnt, was es damit auf sich hat. Vormals war ja eure Firma Wiferion. Ein Teil davon ist ja zu Tesla gegangen und das AMR-Business ist bei der Puls GmbH und dort könnt ihr weiter eure Technologie dem AMR-AGV-Markt bereitstellen. Aber vielleicht erzählt ihr nochmal aus eurer Sicht, was eigentlich die Puls GmbH ist.
Ja, Viktor, super spannende Frage. Wir haben auch turbulente Zeiten hinter uns. Ich spule nochmal, sag ich mal, so ein Jahr zurück vor Wiferion. Gegründet wurde ja das Unternehmen als Blue Inductive 2018. Einige unserer Kunden kennen den Namen tatsächlich noch. Und nach einer Umbenennung zu Wiferion GmbH waren wir eigentlich dann auch der Masse bekannt. Ja, unter dem Namen Wiferion GmbH haben wir letztendlich erst den deutschen, dann den europäischen und später auch den US-amerikanischen Markt erobert. Und immer technologiegetrieben. Also immer von der Value Proposal Seite her, immer von der Seite her, dass wir ein Produkt oder zumindest eine Technologie in den Markt gebracht haben, die ganz konkrete Benefits mitgebracht hat, um konkrete Probleme bei den Kunden zu lösen. Und wie das so ist, also als Startup gegründet mit einem klaren Ziel zu einem Exit, auch Risikokapital finanziert. 23 war es dann soweit, dass es einen relativ berühmten internationalen Käufer auf uns aufmerksam geworden ist. Die haben sich dann wahrscheinlich gedacht, die Herrschaften machen so gute Ladegeräte, die können bestimmt auch noch andere elektronische Komponenten entwickeln. Und so wurde das Unternehmen aufgekauft und dann halt in, sag ich mal, zwei Teile, ja, kann man schon fast sagen, zerlegt. Und ein Teil ist bei dem Käufer geblieben. Und was du jetzt als das AMR-Business bezeichnet hast, ist jetzt formal gesehen, wir nennen es die industrielle Anwendung vom Wireless Charging. Also Puls GmbH ist ja traditionell ein Hersteller von Hutschienennetzteilen, also auch ein Pionier, Weltmarktführer, 100% Industriekundschaft. Und somit passt eigentlich das Bestandsgeschäft von Wiferion, was ja auch 100%ig Industrie ausgerichtet war, sehr gut zu dem Puls-Portfolio. Und so hat sich so alles zurechtgerückt, ja, kann man sagen. Und Julian und ich sind letztendlich mit unserem bestehenden Industrieportfolio eben zur Puls übergegangen, wo wir eben auch heute sind und diese lange, steile Reise jetzt intensiv vorantreiben weiter. Ja, mit neuen Rahmenbedingungen und einer neuen Haube. Aber da haben sich letztendlich Industrie, Hutschi, Netzteil und Industrieinduktives Ladegerät jetzt in einem Zuhause wiedergefunden.
Und das Zuhause ist eben die Business Unit Puls Wireless unter dem Schirm der Puls GmbH, die sonst in München sitzt.
Ja, vielen Dank erstmal für den Einblick und den Überblick. Es geht ums Laden und jetzt haben wir schon das eine oder andere Mal induktives Laden, Wireless Charging in den Mund genommen. Könnt ihr in ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen, was es damit im Kern erstmal auf sich hat?
Ja, also kontaktloses Laden, jetzt mal so technisch gesprochen, hat halt den Vorteil, dass es keinen Kontakt hat. So ziemlich simpel. Und das impliziert jetzt natürlich, dass kontaktbehaftetes Laden gewisse Nachteile mit sich bringt. Sonst gäbe es ja keinen Bedarf nach kontaktlosem Laden. Ja. Und ihr seht, die Herleitung ist jetzt so ein bisschen akademisch, aber es ist einfach so simpel. Ich meine, jeder kennt es von seinem iPhone. Ja, in schönen Autos gibt es in der Konsolenablage, in der Mitte gibt es halt so eine kleine Ladeschale. Da kann man sein iPhone reinlegen, da wird es automatisch geladen. Und in weniger schönen Autos muss man halt seinen USB-C oder Lightning-Stecker anschließen. Und so ähnlich läuft es halt eben bei den mobilen Robotern ab. Kontakte sind eben nicht von ewiger Dauer. Kontakte brauchen vernünftige Positionierung. Kontakte können oxidieren. Kontakte haben letztendlich die negative Eigenschaft, dass sie ungeschützt sind nach außen. Und all diese Nachteile versuchen wir quasi in einem Rutsch nicht durch die Verbesserung der Kontakte, sondern durch einfach eine alternative Technologie zu erschlagen. Das heißt, in der Praxis ist es so, dass wir vor allem für die Langlebigkeit, vor allem für die Wartungsfreiheit in großen Flotten letztendlich eine Antwort bieten. Unter Laborbedingungen funktioniert ein Ladekontakt sicherlich auch nicht verkehrt. Aber wenn es darum geht, an Flottengrößen, sage ich mal, größer 100 Fahrzeuge zu denken, dann wird es irgendwann schon ein Thema, wenn Kontakte gereinigt, Kontakte ersetzt werden müssen oder auch gar ausfallen. Und das ist letztendlich unser Value Proposal. Wir machen eigentlich das Thema Laden zu einem No-Brainer. Also Laden wird einfach robust und man kann es vergessen. Man muss sich nicht mehr damit beschäftigen. Und das ist das, was eigentlich ein End-User erwartet. Ein End-User will sich nicht damit beschäftigen, warum einzelne Subgruppen von einem AMA funktionieren oder nicht funktionieren. Ja.
Danke dir. Jetzt habe ich verstanden, dass es um kontaktloses Laden geht. Vielen Dank auch für den Vergleich mit dem Telefon, wo wir das ja schon viel kennen. Ein Staubsaugerroboter hat noch keine kontaktlose Lademöglichkeit. Da sieht man, dass das trotzdem noch ja, cutting edge ist am Ende. Ne? Also es ist trotzdem noch was, was kein Standard ist, sondern was einen zusätzlichen Benefit bietet. Vielleicht nochmal den Schwenk Richtung mobiler Roboter und insgesamt dem, was du gesagt hast bezüglich Energiebedarf mobiler Roboter. Klar verstehe ich und verstehen die Zuhörer, dass ein Roboter laden muss. Je nachdem, was für Batterien die verwenden und wie die Ladezyklen eingestellt sind, fährt er mehrmals am Tag für eine kurze Zeit an die Ladestation oder auch teilweise kann er mit einer Ladung 12 Stunden fahren, je nachdem, wie groß die Batterie ausgelegt ist. Da gibt es ja unterschiedliche Konfigurationen. Wie ist der Energiebedarf mobiler Roboter einzuschätzen?
Ich hake da mal ein, Viktor, und du hast gerade den Punkt schon gebracht mit je nachdem, wie er lädt und welche Batterie. Das ist eigentlich genau so eine Kernfrage, die wir in den letzten ja fast 4-5 Jahren intensiv erlebt haben und mit unseren Kunden assoziiert und besprochen haben. Und das war sicherlich auch ein großer Value Proposal, was wir anbieten konnten. Denn wir gucken uns mit den Kunden den Energiebedarf und den jeweiligen Einsatz von Ladesystemen, sei es Stückzahl, sei es eine Kombination aus, wie groß muss die Batterie wirklich sein im jeweiligen Projekt, beziehungsweise kann man eventuell auch Projekte erschlagen mit weniger Robotern, indem man das Laden in eine Art In-Prozess integriert. Also habe ich Standpunkte, habe ich Queue-Lines von den AGVs oder den AMRs, wo man regelmäßig sowieso warten muss, sei es beim Aufnehmen am Supermarkt oder bei einer Senke, wenn es um die Abgabe von Produkten geht oder von Komponenten oder Paletten. Kann man diese Standzeiten nicht einfach nutzen, indem man so ein niederschwelliges Laden wie das Wireless Charging oder das kontaktlose Laden eben ermöglicht? Kann man das nicht in Projekte und Prozesse einbinden, um den ganzen Prozess effizienter zu machen? Und dein Beispiel Man weiß, die Roboter fahren 6 Stunden oder 8. Das ist eigentlich genau das, was wir hinterfragen wollen. Denn wir glauben, dass eine niederschwellige Übergabe der Energie den Prozess komplett verändern, vereinfachen und damit vergünstigen kann.
Ja, ich habe mal ein Erasmus-Semester gemacht in Bordeaux, ist ein kleiner Schwenk, aber dort war das schon so, dass die Straßenbahnen mit induktiver Energie versorgt wurden. Also da waren wahrscheinlich auch Batterien drin, ich weiß das gar nicht genau, aber die hatten in weiten Streckenabschnitten gar keine Oberleitung. Und das war für mich auch faszinierend, weil in Deutschland habe ich das überhaupt noch nie gesehen. Und vielleicht ist das auch so eine Überleitung dazu, weil am Ende sind ja die Straßenbahnen auch nicht in irgendein Depot gefahren, um aufgeladen zu werden, sondern das ist im Prozess passiert, sozusagen im laufenden Betrieb, ne? Und das ist natürlich leicht einzusehen, warum das ein Vorteil sein kann. Welche Unternehmen arbeiten mit euch? Sind das eher Hersteller? Sind das eher Endanwender?
Ich würde ganz kurz nochmal auf die Straßenbahn gerne eingehen. Das ist ein fantastisches Beispiel, weil jetzt würde jeder, der eine normale Straßenbahn kennt, und es gibt auch eine sehr gute Analogie zu AGVs, sagen, Moment mal, warum wird da sowas Kompliziertes verbaut? Oberleitung ist ja ein Kupferdraht, das ist ja nicht kompliziert. Na. Der Punkt ist, die Oberleitung ist extrem teuer. Und wenn man sich anschaut, wo induktives Laden herkommt, induktives Laden kommt ja eigentlich ursprünglich seit den 60ern aus den Linienleitern, ja. Und, oder lange Schleifleitungen, wo das Fahrzeug so mitfährt, ja. Und was in Bordeaux passiert ist, da hat jemand einfach den Bleistift gespitzt und den Business Case analysiert. Was ist günstiger? Ein paar Kilometer Oberleitung verlegen oder halt jedes Fahrzeug mit einem kleinen Puffer und einer letztendlich innovativen Ladetechnik auszustatten. Und das in Bordeaux letztendlich, oder dass das in diesem Beispiel, dass die Oberleitung eingespart wurde, zeigt ganz klar, dass Punktladen, also nicht durchgehende Versorgung, sondern unterbrochene Versorgung, einen guten Business Case ergeben kann. Und wir haben genau diese Beispiele in der Automobilindustrie zum Beispiel, bei AGVs muss man da noch sagen, die waren nicht besonders schlau damals, die folgten ja letztendlich einfach der induktiven Linie. Das wird jetzt alles ersetzt nach und nach durch Fahrzeuge mit Batterien und Punktladesystemen.
Okay, und wenn ich jetzt hier zuhöre, ist das denn für mich eher als Endanwender interessant, dass ich sage, okay, das sollte ich mir angucken, oder ist es für mich als Anbieter und Anwender von AGVs eher relevant?
Also ich würde mal sagen, es ist für alle Zielgruppen relevant. Denn einerseits ermöglicht so ein Wireless Charging System, wie wir es anbieten und wie es auf dem Markt verfügbar ist, einfach eine sehr leichte Integration in die Fahrzeuge. Es gibt wenige Komponenten, die man dafür braucht. In unserem Beispiel sind es einfach zwei Themen, eine Ladeplatte und ein Batterieregulierer sozusagen, der mit der Batterie kommuniziert. Und das heißt, der Einbau in so ein Fahrzeug, in ein AGV, und du hattest gefragt, wie viele oder wer arbeitet mit uns, es sind über 120 AGV-Hersteller mittlerweile in Europa und Amerika und auf der Welt, die eben das anbieten. Aber der wahre Benefit ist sicherlich dann im Total Cost of Ownership. Mathieu hat ja schon gesagt, wir haben durch die Kontaktfreiheit praktisch keinen Verschleiß, wir haben eine Robustheit. Das heißt, der Prozess wird erstens langlebiger, kostengünstiger aufgrund von weniger Service- und Wartungsarbeiten. Auf der anderen Seite sind aber eben auch durch solche In-Prozess-Charging, und da ist die Straßenbahn tatsächlich ein gutes Beispiel, einfach die Möglichkeit, dass man Projekte anders auslegen kann. Man kann sich gut überlegen, brauche ich redundante Fahrzeuge, die halt sonst 30% der Zeit in der Ladebox stehen, und in unserem Fall ganz oft von unseren Kunden dann beim Endan wieder so in den Prozess integriert werden, dass wir einfach kurze Stillstandzeiten permanent nutzen und damit das Gesamtprojekt günstiger machen.
Okay, also wenn ich jetzt beispielsweise ein Endkunde bin und sage, ich habe vor, mir eine Flotte von AGVs anzuschaffen, dann kann ich auf den Hersteller zugehen und sagen, hier, ich würde mir gerne das Wireless Charging angucken von der Puls GmbH. Dann kann das in jedes bestehende oder in jedes Gerät eingebaut werden. Es ist die gleiche Batterie, alles bleibt gleich, es muss bloß eine zusätzliche Leiterplatte angebaut werden, oder ändert sich dort an der Stelle irgendwas?
Also es ist super spannend, die Frage, die du stellst, wie kommt letztendlich das induktive Laden zum Schluss auf die Straße, ja, oder ins Projekt? Und du fragtest auch, wer arbeitet mit uns? Also wir haben Early Adopter, ja, das sind Kunden, die schauen immer nach der neuesten Technologie, weil sie einfach intrinsisch davon überzeugt sind, dass es halt einen Benefit bringt. Wir haben Kunden, die sind sehr rational, die kaufen unsere Geräte je nach Projekt, je nach Business Case, je nach Notwendigkeit. Und wir haben Follower. Wir haben Kunden, die haben verstanden, dass der Endkunde nicht unbedingt immer sehr rational ist und sowas halt auch einfach mal fordert, weil er es woanders gesehen hat. Und dann bauen sie es halt einfach ein. Und diese Mischung macht es halt für uns kompliziert. Und wir haben letztendlich die ganz klare Strategie, dass wir zum Beispiel roboteragnostisch unser Gerät funktionieren. Also unser Gerät kann in jeden möglichen Roboter eingebaut werden. Wir sind batterieagnostisch, das heißt, wir arbeiten mit Bestandsbatterien, aber wir sind eben auch Lösungsanbieter, Systemanbieter, sodass wir unser Ladegerät mit Batterien anbieten als komplettes Kit, ja. Und wir haben auch keinen, ich sag mal, strategischen oder taktischen Lock-in. Das heißt, wir verbieten jetzt nicht einem Kunden oder einem Roboterhersteller unser Produkt mit anderen Komponenten oder mit anderen Batterien zusammenspielen zu lassen. Also wir fördern sogar maximale Kompatibilität. Und eine Platine muss jetzt nicht einzeln eingebaut werden. Wir haben ja letztendlich fertige Geräte. Das heißt, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie einen SIG-Scanner oder wie einen Hydraulikstempel. Es ist einfach eine Komponente, die letztendlich in das Fahrzeug eindesignt werden muss. Eine unserer Spezialität, und dafür sind wir am Markt auch bekannt mittlerweile, ist, dass wir eben diesen Design-In-Prozess extrem sorgfältig unterstützen. Wir haben eine wirklich gut durchorchestrierte Design-In-Phase mit dem Kunden, wo wir den Kunden an das Produkt heranführen, mit einem Onboarding-Programmpunkt bis hin dann zum Rollout im Projekt, wo wir den Kunden da begleiten. Und es ist eben aus unserer Perspektive nicht Fire and Forget. Es sind gemeinsame Projekte, die wir realisieren.
Ja, super spannend, dass das eben auch so kompatibel ist und letzten Endes im Prinzip auch die Kompatibilität mit allen möglichen Geräten und Ladetechnologien gewährleistet ist, was mir eben mehr Freiheit gibt. Jetzt auf Seiten des Business Cases hast du ja gesagt, und das macht natürlich absolut Sinn, wenn ich Roboteranzahl einsparen kann, dann habe ich ja sofort einen Business Case, den ich auch kalkulieren kann. Das heißt, ich habe eine Flotte von 50 Fahrzeugen, ich reserviere 30% der Fahrzeuge für Ladezeiten, kann eigentlich effektiv 70% der Flotte nur nutzen, bei denen, wenn ich jetzt einen 24-Stunden-Betrieb habe, den Rest der Zeit lädt ja ein Teil der Flotte. Und wenn ich das im Prozess lade, dann kann ich 100% der Flotte nutzen. So erstmal grundsätzlich vom Business Case verstanden. Was ich jetzt mich gefragt hatte, als du gesagt hast, okay, das ist eigentlich relevant für große Flotten. Warum ist das erst relevant für große Flotten und nicht schon für eine Flotte von vielleicht 10 Geräten?
Also es ist nicht nur relevant für große Flotten. Der Vorteil spielt sich bei großen Flotten, ich sag mal, klarer aus. Wir haben auch Kunden, die nutzen unser Gerät in Flotten mit 1 oder 2 oder 3 Roboter, weil letztendlich haben wir eine ganze Bandbreite an USPs und jeder Kunde, jeder Use Case, jeder Anwendungsbereich nutzt unterschiedliche USPs. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Unsere Geräte sind zum Beispiel die exponierten Komponenten, also die Spulen sind ja IP67 gekapselt. Das heißt, sie sind wetterfest. Wenn jetzt ein Kunde einen einzigen Roboter irgendwo betreiben wollen würde, der dem Wetter exponiert ist, würde ja das Gerät schon ab einem Roboter Sinn machen. Wenn jetzt umgekehrt ein Kunde letztendlich vor allem das Opportunity Charging will, also das Verhältnis zwischen Netto- und Bruttoflotte, ja, mit Nettoflotte bezeichne ich immer die Anzahl an Roboter, die nötig ist, wenn der Roboter unendlich lange fahren könnte. Und das Verhältnis zwischen Netto- und Bruttoflotte ist eigentlich der Verlust, wenn man ehrlich ist. Der Kunde kauft einfach unnötige Roboter, ja. Wenn jetzt ein Kunde sagt, er macht eine Flotte mit 100 Robotern, dann ist natürlich der Business Case von Netto-Brutto-Differenz deutlich stärker, weil bei einem mittleren Roboterpreis in Europa hat sich nach einem eingesparten Roboter eigentlich unsere Technologie schon amortisiert. Was ich damit zeigen will oder sagen will, ist, es ist schwierig, den USP oder den Kundennutzen, wie es so schön heißt, über einen Kamm zu scheren. Es ist schon wichtig, letztendlich hier auch unsere Analyse- und Beratungsfunktion in Anspruch zu nehmen, weil wir sind eigentlich ganz klar daran interessiert, mit dem Kunden den Business Case zu identifizieren. Der Use Case ist top, das wissen wir. Ja, das System funktioniert, das ist wartungsfrei und so weiter. Aber welcher Use Case zu einem guten Business Case wird, Das herauszuarbeiten, das ist eine unserer großen Differenzierungsmerkmale im Vergleich zu anderen reinen Produkt- oder Komponentenanbietern.
Vielleicht kann ich auch noch was dazu tun. Ich habe ein Beispiel aus einem Kundenbesuch vor einigen Wochen. Da war ein AGV-Hersteller, der versucht hat, in große Automobilisten anzukommen und reinzukommen und bietet natürlich da auch immer im Projekt an. Und dann kam im Gespräch auch raus, ja, ich weiß nicht, ich verliere immer gegen XY meine Projekte und am Ende holt der sich das alles wieder über seine Service-Revenues rein. Ich weiß gar nicht, was ich richtig falsch mache. Und ein Vorteil, wir nennen es auch einfach Schnellladung, weil wir mit einer relativ hohen Energiedichte und mit relativ viel Strom laden können und eine sehr kurze Anfahrzeit haben. Also wir sind innerhalb von einer Sekunde auf vollem Ladelevel mit unserem aktuellen System und können natürlich da auch kurze Stillstandzeiten von 10, 12, 15 Sekunden nutzen, um eben kurze, wenn die Batterie das erträgt, und das ist ja im Lithium-Ionen-Bereich absolut Standard heutzutage, auch diese Zeit nutzen, um eben die Fahrzeugverfügbarkeit hochzuhalten. Und genau das war so ein perfektes Beispiel dafür, dass es eben nicht nur darauf ankommt, wie günstig baue ich meinen Roboter, denn sicherlich war es gar kein High-End-Roboter, der das Projekt verloren hat, sondern einfach die Möglichkeit, das Projekt effizient und kostenoptimal auszulegen, indem man eben die Roboter flotte klein macht. Das sind so Themen, wo wir einfach unseren Anwendern und unseren Kunden helfen, neue Projekte zu gewinnen. Als letzter Punkt vielleicht noch, wir hatten vor das Beispiel mit einem einzigen Anwendungsfall. Unsere Geräte sind zum Beispiel auch zertifiziert in Reimraum installiert und zu werden und Ladungen zu verwenden. Das heißt, auch hier ist der Prozess, der sonst sehr aufwendig ist. Man muss eine Art Klappe organisieren, dass der Reinraumroboter außerhalb des Reinraums sich bewegt, dann woanders geladen wird, weil eben Abrieb und sonstige Kontaminationen nicht möglich sind in so einer Umgebung. Auch hier haben wir eine Lösung mit dem Wireless Charging und dem Kontaktlosen, dass wir einfach in einem Reinraumprozess mittlerweile unsere Ladenplatten weltweit auch finden.
Ja, das macht absolut Sinn. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den du davor gesagt hattest, dass du sehr hohe Ladeströme übertragen kannst und auch sehr schnell auf maximaler Leistung bist bei der Übertragung. Ich hatte mal gehört, dass die Übertragungsgeschwindigkeit oder der Strom, der fließt, höher ist, als wenn es über Kontakte geladen würde. Ist das so richtig?
Also es hängt natürlich von den jeweilig verwendeten Geräten ab. Prinzipiell lässt sich konduktiv oder induktiv vergleichbar viel Strom übertragen. Also es gibt 200 Kilowatt induktive Ladegeräte, die Busse laden. Es gibt aber auch Megawatt-Stecker. Also Die Technologien an sich sind da nicht die Differenzierungsmerkmale. Das Entscheidende ist halt die Implikation, die das hat bezüglich Sicherheit, bezüglich Komponentenauslegung etc. Also unser Ladegerät, ich nehme jetzt mal ein Beispiel heran, macht 60 Ampere dauerhaft. Ja. Und ein Ladekontakt, der 60 Ampere kann, inklusive der entsprechenden Zuleitungen, inklusive des entsprechenden Trennschutzes etc., das sind schon ganz ordentliche Kupferklopper, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Und jetzt ist es so, um quasi das Ganze sicher zu realisieren, läuft es so ab. Der Roboter, der mit Ladekontakten an einer Station dockt, der muss ja erst docken, dann muss er vernünftig Kontakt herstellen, dann findet über irgendeine Art und Weise so eine Art Handshake statt und dann kann das Ladegerät stationär erst anfangen, den Strom zu schieben. Das heißt, wir haben einen Docking-Prozess, dann haben wir so eine Art Initialisierungsprozess und dann haben wir so eine Art Strom-Ramp-Up. Jetzt kann man sich überlegen, das kann man alles schnell realisieren, wenn man gutes Engineering betreibt. Das kann aber auch letztendlich mal 10 Sekunden dauern, wenn man einfach alles von der Stange nimmt. Und beim induktiven Laden ist es so, dass das Docken, alleine das Positionieren des Roboters, ja schon deutlich weniger aufwendig ist, weil wir ja eine Positionierungstoleranz haben von plus minus 30 Millimeter. Das heißt, ein Roboter, der einen Ladekontakt auf plus minus 1 oder 5 Millimeter positionieren muss, der muss ja, ich sage immer, in seinem Final Touchdown, ja, mit dem Begriff kann jeder was anfangen, also in seinem Final Approach bis zum Touchdown muss er ja schon langsamer werden, damit er dann den Kontakt vernünftig trifft. Bevor der Roboter überhaupt langsamer geworden ist, hat er beim induktiven Laden das Laden schon begonnen. Und das heißt, wenn Sie quasi eine Flotte haben, wo die Roboter 20 Sekunden, 30 Sekunden Übergabezeiten haben, dann macht es natürlich schon einen Unterschied, ob man innerhalb von einer Sekunde volle Ladeleistung erreicht oder von 10 Sekunden. Bei 10 Sekunden hat man einfach nur noch 2/3 der Haltezeit. Und das hört sich jetzt so ein bisschen an nach Erbsenzählerei, aber wenn ich mir an so ein Automatic Storage and Retrieval Shuttle denke, ja, was quasi Paletten aus dem Hochregal holt, das bleibt nicht länger als 30 Sekunden bei der Abgabe stehen. Das heißt, jetzt kann man sich überlegen, will man diese Zeit nutzen, um zwischenzuladen, damit das Shuttle durchgehend verfügbar ist? Oder ist man damit einverstanden, das Shuttle in den 17. Stock in die Ecke zu schicken, dass es in Ruhe irgendwann laden kann? Das ist einfach eine Entscheidung, eine Produktmanagement-Entscheidung de facto. Ja,
ja ich finde das auch interessant, dass ja man ab einem bestimmten Dichte von Robotern oder Systemen auf einer Fläche auch Verkehrsprobleme kriegt. Dann entstehen Staus und so weiter. Und das heißt, wenn ich die bestehenden Geräte besser auslasten kann, dann brauche ich nicht nur weniger Geräte, sondern habe auch downstream weniger, also brauche zusätzlich weniger Geräte, weil ich auch weniger Stau habe, sozusagen. Also das, der Effekt verstärkt sich so gesehen von selber oder kann sich selbst verstärken.
Denk mal nicht nur an den Stau auf den Straßen. Denk mal, die parken auch noch alle an den Tankstellen. Jetzt Wochenende, LKWs von Freitagabend bis Sonntagmorgen, kriegst du kaum noch einen Platz. Und genau das ist das, was auch teuer ist. In den ganzen Immobilien, die wir hierzulage in diesem engen Europa haben, wenn man da an Japan denkt, geht es noch weiter natürlich, da wird es noch enger. Es ist einfach auch eine Platzthematik. Also wenn ich Stauraum, den ich sonst nutzen muss, um 30 Roboter aufzustellen, wenn ich da eine große Ladeinfrastrukturhalle sozusagen baue, wo die hinfahren müssen, dann habe ich durch die Fahrt dahin zusätzliche Wege, die ich eigentlich nicht haben möchte, die ich bezahlen muss, wo der Roboter nicht arbeitet. Zeitgleich fehlt mir einfach Platz, um Regale, um Produktionsstellen etc. aufzubauen. Und natürlich ist es nicht so, dass wir dieses In-Prozess-Charging jedes Mal realisieren können. Oft ist der Anwendungscase auch so, dass man eben einfach Ladebuchten braucht oder es nicht anders sich realisieren lässt. Aber wenn es machbar ist, dann ist es ein zusätzlicher Add-on, den man einfach gewinnt, wo man wieder produktive Flächen nutzen kann, die sonst eben verwaist als Art Ladebahnhof genutzt werden würden.
Ihr habt jetzt unterschiedlichste Benefits oder Anwendungsmöglichkeiten genannt, ja, das Laden im Außenbereich, das Laden im Reihenraum, das Einsparen von Zeiten oder eben Effizienzgewinn in der Flotte. Habt ihr so einen Breakdown von 5 Punkten, 10 Punkten, wo man durchgehen kann und sagen kann, okay, wenn ich mindestens einen Punkt oder mindestens zwei Punkte erfülle aus einer 10-Punkte-Liste, dann sollte man auf jeden Fall jetzt mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und einen Julian oder einen Mathieu anrufen.
Also ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus der Sales-Zeit. Im Prinzip ist es ja die umgekehrte Frage, wer ist unser Idealkunde?
Ja.
Und natürlich gibt es bei uns ein Idealkundenprofil. Das heißt, welcher Kunde ist am geeignetesten, um unsere Technologie anzuwenden. Also wo ist die Einstiegshürde die geringste? Ja, und da gibt's ganz konkrete Punkte. Also ich fange jetzt mal mit was Trivialem an. Das Fahrzeug muss elektrisch betrieben sein. Ja. Zweiter Punkt, der Kunde sollte daran interessiert sein, letztendlich schnell zu laden. Wenn jemand noch an Bleiakkus denkt, ist es wahrscheinlich keine gute Idee, mit uns zusammenzuarbeiten, weil dann wird dann die Bleiakkus werden das ganze Thema limitieren. Der wichtigste Punkt ist, wie sieht das Nutzungsszenario aus? Also bei uns gibt es da so eine Ratio, Uptime, Downtime nennen wir das, ja. Wenn jemand die klassische 8-Stunden-Schicht fährt und danach 16 Stunden Zeit hat zum Laden, wird er uns zumindest am Anfang nicht brauchen. Wobei ich sage dann immer gerne dazu, niemand kauft sich einen Roboter, der nur 8 Stunden fahren soll. Das ist immer der Demo-Case. Wenn jetzt ein Roboter tatsächlich, da gibt es so Anwendungsfälle, zum Beispiel so Schwerlastroboter, die irgendwelche Papierrollen oder zum Beispiel so Blechwalzen transportieren. Ja, cool. Zweimal am Tag ein Shuttle-Betrieb von A nach B. Das wäre jetzt ein Fall, wo ich sagen würde, na gut, also da wäre es halt sicherlich gut, aus Wartungsgründen das zu implementieren, aber vom Nutzungsszenario her würdest du unser Gerät nicht auslasten. Das heißt, es gibt schon eine sehr gute Liste und das Erstgespräch ist immer sehr interessant mit uns, weil die Erfahrung jetzt 5 Jahre, kann man schon sagen, zeigt, die meisten Fragen, die wir stellen oder die meisten USPs, die wir dann letztendlich identifizieren, die hat der Kunde gar nicht auf dem Schirm. Die kann der noch gar nicht kennen. Dafür ist das Thema noch viel zu jung. Ja.
Würde mich natürlich interessieren, welche das jetzt wären, neben denen, die du genannt hast.
Na, zum Beispiel der Einfluss der Höhe des Ladestroms. Ja. Die meisten Anfänger in dem Geschäft, die Roboter bauen, glauben, dass die Fahrzeugverfügbarkeit was mit der Batteriekapazität zu tun hat. Das stimmt aber nicht. Die Reichweite von einem PKW hat nicht was mit der Tankgröße zu tun. Die Reichweite schon, aber die Verfügbarkeit des Fahrzeugs, die hat was damit zu tun, wie schnell kann ich tanken. Weil wenn ich nur langsam tanke, stehe ich halt an der Tankstelle rum. Das heißt, der Einfluss von der Höhe des Ladestroms, das ist den meisten Roboterentwicklern am Anfang gar nicht bewusst. Bis wir das mal darstellen, auch in einer ganz einfachen Grafik oder mathematischen Gleichung, und dann beginnt so ein Reflexionsprozess. So, Moment mal, wenn ich mein Fahrzeug 30% schneller laden würde, dann würde ich ja quasi so und so viele Fahrzeuge weniger brauchen. Huch, das Ladegerät ist auf einmal gar nicht mehr so teuer. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt schon einige Punkte, wo wir dazu anregen, darüber nachzudenken, die bei anderen, bei herkömmlichen Technologien einfach noch nicht aufgefallen sind.
Ja. Gibt vielleicht noch einen Punkt, und das ist die Agnostikkeit. Nicht nur Richtung Batterie, sondern wir verkaufen halt auch nur oder liefern den Endkunden über unseren mobilen Robotikkunden auch nur eine Typ von Ladestation. Das heißt, am Ende hier Stichwort Interoperabilität, was ja auch in aller Munde ist und man spricht über gemeinsames Flottenmanagement. Sicherlich sind wir da noch sehr am Anfang, dass verschiedenste Fahrzeuge gemeinsam gelenkt werden. Aber ich glaube, dass es sogar noch einfacher sein wird, verschiedene Fahrzeuge, die vielleicht in derselben Halle am Fahren sind, dieselbe Ladelösung. Denn ganz klar ist, unserer Meinung nach hört Interoperabilität nicht bei der Software aus, sondern kann eben aufgrund von der Flexibilität, dass unser System zum Beispiel erkennt, ist es ein 24-Volt-System oder ein 48-Volt-System oder sogar ein amerikanisches 36-Volt-System und passt daraufhin auch den richtigen Strom an, sodass wir tatsächlich theoretisch, und wir sehen das jetzt peu à peu, es gibt ja auch Veranstaltungen dazu, die man sich so besuchen kann hier in Deutschland, ein Mashup oder ein gemeinsames HEV-Demo-Case, mehrere Fahrzeuge bei ein und derselben Ladestation vereinfacht natürlich auch wieder Infrastruktur und Investitionen bei einem wirklichen Großendkunden. Ich glaube, da sind wir noch am Anfang, aber das ist so unsere Vision, eine blaue Platte und egal, ob es ein großer Gabelstapler, ein kleiner Bleisäurebatterie, AGV oder ein High-End Lithium-Ionen Sorting-Roboter teilen sich dieselbe Ladestation.
Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Das ist ja auch schon so der Blick in die Zukunft. Mit VacuCare arbeiten wir auch viel in Richtung, wie servisiert man eigentlich die Roboterflotte, auch vor dem Hintergrund, welche Kompetenzen baut sich ein Endanwender selbst intern auf, welche Kompetenzen liegen beim Service Provider und so weiter. Und da spielt das natürlich schon eine Rolle, wie komplex ist eigentlich mein System und wie kann ich meine Operator darauf auch schulen und das am Laufen halten, ne? Und je einfacher das ist, desto effizienter kann ich natürlich auch so eine Flotte betreiben, ne? Mit dem Blick in die Zukunft steht ja die Logimat ins Haus. Ihr werdet sicherlich auch dort sein. Was kann man da sich angucken?
Also ich mache mal kurz einen Schwenk und dann kann Mathieu vielleicht auch noch aus dem Hause Puls noch mehr erzählen. Aber wir sind natürlich zum ersten Mal als Vipharion a Brand of Puls vertreten. Das ist sozusagen aktuell unser Markenname. Wir sind zum ersten Mal unter dem Dach der Puls GmbH da, die als Weltmarktführer einfach auch ein enormes Zugpferd für uns ist, international bekannt, High-End-Komponenten, immer auf Kundennutzen und Qualität getrimmt. Und das ist das, was wir, ich sag mal, vorher als Startup natürlich immer etwas Schwierigkeiten hatten, den einen oder anderen kritischen Großkunden oder Mittelständler zu überzeugen. Probieren Sie es doch mal mit unserem Startup-Produkt. Sie können sich sicher sein, da passiert schon nichts. Und das ist jetzt eigentlich endlich weg. Und das werden wir zeigen können. Wir werden natürlich mit den Kollegen der Puls GmbH zeigen, wie wir international aufgestellt sind. Wir haben natürlich mittlerweile einen komplett anderen Outreach, eine andere Service-Möglichkeit und auch Kontaktpunkte weltweit. Und wir werden natürlich auch ein kleines Portfolio aus dem Hause Puls zeigen, denn da gibt es enorm viele Synergien.
Jetzt gibt es hier eine ganze Fügung. Die Puls GmbH hat vor einigen Jahren den Intralogistikmarkt als Zielmarkt für sich entdeckt, weil wenn man sich jetzt so ein Sortiersystem anschaut, da sind zum Beispiel wahnsinnig viele Rollenförderer verbaut. Ja, und die Rollenförderer haben, glaube ich, alle 4 oder 6 Rollen in Antrieb, also verteilte Antriebe. Und die brauchen alle Stromversorgung, ganz einfach. Und die Puls GmbH hat letztendlich genau für diesen Anwendungsfall maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, wie letztendlich die Stromversorgung in der Fläche in Intralogistik-Anwendungen effizient und schlau bedient werden können. Und jetzt haben wir hier quasi einen Player auf einmal, der letztendlich die stationäre Stromversorgung in der Intralogistik und jetzt eine neu gegründete Einheit letztendlich mobile Energieversorgung in der Produktion und Intralogistik gewährleisten kann. Das heißt, dieser One-Stop-Shop für Energieversorgung in Produktion und Intralogistik ist jetzt letztendlich vollkommen. Ja. Und das ist natürlich eine sehr starke Ansage an den Markt auch, dass sie bei uns jetzt einfach alles bekommen, was sie brauchen, um ihre elektrischen Komponenten elektrisch zu versorgen in der Produktion und Intralogistik.
Ja, kann ich mir vorstellen, dadurch, dass man immer mehr Player am Markt sieht, die das komplette Portfolio anbieten. Oder das ist für viele Unternehmen ja auch das Ziel, sowohl mobile Roboter zu haben, als eben auch stationäre Technik wie Shuttles, ASRS, Sorting-Systeme und so weiter. Und dann halt ja End-to-End-Lösungen damit zu liefern. Und dass ihr mit der Puls dann in der Lage seid, auch wirklich da mitzugehen und das zu matchen mit eurer Technologie, dass man da eben auch alles aus einer Hand bekommt.
Du hast einen Punkt gesagt, das Thema Shuttle vielleicht noch als Punkt und gefragt, was sieht man auf der Logimat? Auf der Logimat, wenn du mit offenen Augen durch die Hallen laufen wirst, wirst du wahrscheinlich knapp 30 Unternehmen finden, die aktiv unser System installiert haben und auch ausstellen werden, entweder absichtlich oder unabsichtlich. Und sogar Shuttles, Thema Supercaps, ist ein Thema, was wir heute noch nicht angeschnitten haben. Aber auch das ist mit induktiver Ladelösung von Wi-Farin Pulse Brand einfach möglich zum Beispiel. Und ich komme gern vorbei. Wir haben natürlich auch viele Use Cases und Anwender bei uns in der Halle 6, beziehungsweise zeigen auch die Success Stories und Anwendungscases. Und vor allem der Endkunde kriegt von uns natürlich auch gerne eine Art Beratung oder Dienstleistung, dass wir auch empfehlen, welcher Roboterhersteller ist denn für den jeweiligen Anwendungsfall der richtige. Denn wir verkaufen unsere Komponenten ja nicht in erster Linie an die Endkunden, sondern an die Hersteller der Robotiklösung, haben aber aufgrund dieser ja jetzt jahrelangen Erfahrung im Markt einfach auch viel Wissen, was wir gerne teilen und dann Tipps geben, wo ist vielleicht der richtige Roboterherstellung zur jeweiligen Endkundenanwendung.
Okay, also auf jeden Fall euch einen Besuch abstatten in der Halle 6. Welcher Stand ist das?
Das ist F76, ganz hinten zum Übergang Halle 8.
Okay, ja, und dann auf dem Weg könnt ihr gleich bei uns vorbeikommen, C21.
Werden wir machen.
Und dann trifft man sich auf jeden Fall dort. Julian, Mathieu, wir kommen schon zum Ende von dem Gespräch. Es war wieder sehr kurzweilig und ich freue mich auf jeden Fall, euch auf der Logimat zu treffen und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch auf der Logimat finden. Wenn sie nicht auf der Logimat sind, wo kann man euch online finden?
Wir sind noch in der Twitter-Welt unterwegs, also weiterhin bei wifarion.com. Die altbewährte Seite, wenn es um induktives Laden und Batterielösung geht, aber natürlich auch unter pulsepower.com, die neue Heimat von Wifarian. Ich glaube, da findet jeder, der Energieversorgung oder industrielle Stromversorgung benötigt, sein passendes Produktchen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Gespräche mit dir und mit vielen, vielen Anwendern und Interessenten und potenziellen Neu-Usern von Wireless Charging. Und komm vorbei.
Super spannend. Vielen Dank euch und wir sehen uns.
Danke, Viktor. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaku-robotics.com.